Da hatte ich oft unangenehme Situationen, wo dann in der Nacht irgendwie der Beutel geplatzt ist und dann lag ich in einem Bett voller Kacke und musste so erstmal lernen, damit umzugehen.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Rebecca Staudinger. Mit 7 Jahren erkrankt sie an Morbus Crohn. 14 Jahre lang kämpft sie ums Überleben, inklusive Notoperationen und künstlichem Koma. Heute ist sie 26 Jahre alt, gilt als geheilt und arbeitet als Psychologin und Rednerin. Ihre unfassbare Geschichte, über sie müssen wir reden, denn ihr Lebensmotto heißt Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Rebecca, großartig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wo kommst du heute her? Aus welchem Leben kommst du?
Ich komme gerade aus München, also von meiner Heimat noch. Genau, und wie du schon gesagt hast, bin dort als Psychologin, Rednerin und auch ehrenamtlich als Jugendleiterin unterwegs.
Und dein Leben hat sich normalisiert, wenn man irgendwie von normal reden kann.
Ja.
Das war für dich ja nicht selbstverständlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich dich so frage, wie man sich so fragt, wenn man sich begegnet, wie geht's dir? Was sagst du dann mit so ein bisschen mehr als nur gut?
Ich würde sagen, dass ich gerade mich an die Veränderung, die gerade in meinem Leben passiert, immer wieder versuche zu reflektieren, mich da anzupassen, aber auch über das zu freuen, was gerade Gutes passiert. Ich glaube, dass ich mich manchmal so, wenn ich da reflektiere, wie es mir so geht, immer wieder ertappe, dass ich da immer noch sehe, wo so ein Soll ist, so ein Anspruch auch an mir vielleicht oder das, was ich mir wünsche. Mhm. Aber es so viel gibt, worüber ich mich freuen darf.
Dass dir Gutes passiert, das ist ja nicht so selbstverständlich in deinem Leben. Du hast mit Anfang 20 eine Autobiografie geschrieben. Das ist ein bisschen mutig. Was hat dich dazu bewogen?
Ehrlich gesagt, habe ich diesen inneren Drang, einfach Menschen zu sagen, dass Gott nicht aufhört, mit uns Geschichte zu schreiben. Und ich glaube auch, dass die Buchform immer noch was super, super Schönes ist, wo man eben zum Ausdruck bringen kann, okay, was ist die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat und wo ich andere ermutigen möchte, eben auch, dass Gott präsent ist in ihrer Geschichte.
Du hast ja immer schon auch Tagebuch geschrieben, ne?
Ja,
das
genau.
Ist da mit eingeflossen.
Ja. Ja.
Morbus Crohn ist ein Stichwort, das zu deinem Leben gehört. Du bist da mit 7 Jahren erkrankt. Mhm. Lass uns mal kurz klären. Morbus Crohn, was verbirgt sich dahinter und wie hat sich das bei dir geäußert?
Es ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die den gesamten Verdauungstrakt betreffen kann. Und bei mir war vor allem der Dickdarm betroffen, aber später im Verlauf dann auch Dünndarm und Speiseröhre.
Und das ist eben nicht so das Normale bei Morbus Crohn, ne? Dass das im Grunde auch in der Speiseröhre ist. Wie hat sich das geäußert? Wie hat dein Leben da ausgesehen?
Ja, also als ich damit diagnostiziert wurde, weiß ich noch, dass ich ganz oft so Bauchschmerzen hatte. Ich war auch ganz viel auf Toilette, also manchmal bis zu 10 Mal am Tag auf dem Klo. Okay. Ich habe auch gemerkt, ich hatte dann zwischendrin blutigen Stuhlgang. Ich hatte viel Übelkeit. Ich konnte nicht essen, was andere Leute gegessen haben. Und das hat mich auch sozial total viel in meinem Alltag eingeschränkt.
Das ist ja also eine Krankheit, die dich als Kind überfallen hat im Grunde und die aber von Anfang an ja so schlimm war, dass sie auch deine Lebenserwartung mitbestimmt hat oder eingeschränkt hat, dramatisch. Du musstest schon als junges Kind dem Sterben ins Auge sehen. Wie hat es deine Kindheit geprägt?
Ich glaube, dass ich erst im Nachhinein verstanden habe, dass ich als Kind manchmal nicht so damit gerechnet habe, weiterzuleben. Also es klingt ganz komisch, aber ich weiß noch, an meinem 20. Geburtstag war so ein Moment, wo ich davon überrascht wurde, so krass, ich starte jetzt in meine 20er Jahre. Also etwas, was davor eigentlich nicht so selbstverständlich in meinem Gedankengang war. Ich glaube auch, was mich oft so zum Tagebuchschreiben motiviert hat, weil ich immer wieder so diesen Gedanken hatte, ich will was hinterlassen. Und das glaube ich recht früh.
Also ja. Über Vermächtnisse denkt man normal mit 70, 80 nach.
Genau.
Und bei dir war das schon mit 15 oder so.
Ja.
Da gehört ganz viel dazu. Künstliches Koma, Stammzellentherapie. Mhm. Und darüber werden wir reden. Auch was du so erlebt hast. Ich will aber eines noch fragen. Du hast ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Ruhe in Frieden, bevor du stirbst.
Ja.
Hast du, würdest du jetzt sagen, mal so vorneweg, hast du Frieden gefunden?
Ja. Ich glaube, ich habe Frieden gefunden, aber ich glaube auch, dass ich immer wieder selber schauen darf, wie setze ich das aktiv um? Weil ich glaube, dass es etwas ist, was wir immer wieder aufsuchen dürfen. So diese spürbaren Momente des Friedens. Aber ich glaube, dass ich Frieden gefunden habe mit Gott. Und ich glaube, dass das auch so zwei Bedeutungen haben kann. Eben diesen Frieden mit Gott, diese Beziehung, die wir mit ihm haben, wo wir dann Kinder Gottes sind und unser Ja zu ihm geben.
Ja, du redest gleich von Gott und so. Aber ich würde erst mal sagen, hey, diese Geschichte Da muss man erstmal Frieden mit sich selber haben und mit der eigenen Geschichte und mit der Krankheit,
ja,
dass man auch so viel Mist erlebt hat. Mhm. Hast du auch darüber Frieden?
Ja. Ja.
Wie das geht, musst du noch erzählen.
Ja.
Aber bevor wir dazu kommen, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder so. Mhm. Das ist nicht alles so ganz ernst gemeint, aber manchmal hat es ein bisschen Hintergrund. Ich beginne mal mit einem Klassiker. Kaffee oder Tee?
Matcha.
Matcha?
Ja, seit neuestem Matcha, sonst auch Kaffee.
Herz oder Kopf?
Herz.
Wald oder Schreibtisch?
Wald.
Buch oder Netflix?
Buch.
Ja, als Autorin, also kannst du auch gar nicht anders antworten. Liest du auch selber viel, oder?
Ich lese selber viel, ja. Ich habe das auch, glaube ich, von meinem Papa so. Und ich bin auch gar nicht so der Netflix- oder TV-Gucker, ehrlich
Keine
gesagt.
Keine Lieblingsserie oder so?
Nee, eher Filme.
Gesund oder krank?
Gesund.
Was das eigentlich heißt, darüber müssen wir noch
das
sprechen.
Das stimmt, ja.
Ach, wenn ich deine Geschichte so vor Augen habe, Wut oder Wunder?
Ich glaube beides manchmal, weil das, glaube ich, auch koexistieren kann in so einer Spannung.
Mhm. Leib oder Seele?
Geist?
Oh, sehr tiefsinnig.
Ja, ich weiß.
Mit schöner Denkpause.
Ja.
Das müssen wir mal so stehen lassen. Schule oder Krankenhaus?
Ich glaube, bei mir mehr Krankenhaus.
Wahnsinn, ne?
Mhm.
Erfolg oder Scheitern?
Erfolg tatsächlich. Aber ich weiß, im Scheitern lernt man mehr.
Wie cool, dass du das sagen kannst. Letzte Alternative. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt?
Ich glaube, zu Tode betrübt manchmal.
Mit 7 Jahren hast du diese Diagnose bekommen. Das war Einschulungszeit.
Mhm.
Die kleine Rebecca mit Schultüte.
Mhm.
Wie jedes Kind, so Anfang Schule.
Mhm.
Das ist die Zeit, wo man noch begeistert ist von Schule und sich freut auf Schule.
Mhm.
Und dann kam sehr schnell diese Krankheit.
Mhm.
Wie hat es angefangen? Du hast Bauchschmerzen gehabt, ne?
Ja.
So ging's los.
Ja, genau. Ich hatte ganz starke Bauchschmerzen. Am Anfang dachte man vielleicht auch, oh, der Schulwechsel, vielleicht setzt das irgendwie einem psychisch zu.
Mhm.
Und meine Mama war dann aber irgendwann mit mir beim Kinderarzt und hat auch gemerkt, okay, nee, das ist irgendwie nicht nur ein bisschen psychisch irgendwas, sondern das ist wirklich was Körperliches auch vorhanden.
Wie war das dann bei den Ärzten? Ihr habt die Ärzte auch gewechselt.
Mhm.
Was sind so die ersten Erfahrungen gewesen mit Arztbesuchen?
An vieles erinnere ich mich persönlich nicht mehr, aber ich weiß, meine Mama hat das noch sehr deutlich vor Augen. Wir waren in einer Klinik und da hat ein Arzt direkt gesagt, so nach ein paar Untersuchungen, das ist Krebs oder eben Morbus Crohn. Und Morbus Crohn kannte man damals noch nicht so gut. Und
klingt auf jeden Fall nach Schrecken, ne?
Ja,
Krebs
total.
Oder Morbus Crohn?
Total.
Ja.
Also es war so das ein oder andere Übel, glaube ich, so in dem Moment. Und meine Mama hat das dann recherchiert, hat auch angepasst, was sie anpassen konnte, so in der Ernährung, weil ihr klar wurde, okay, das betrifft irgendwie den Verdauungstrakt. Und der Arzt hatte dann aber so ein bisschen eine Diagnose über mein Leben gestellt, die nicht positiv war und wollte da gleich mit einer starken Behandlung von Cortison ansetzen für den Rest meines Lebens. Und da hat meine Mama und auch mein Papa, also meine ganze Familie, sich dann so ein bisschen erkundigt, was für andere Optionen gibt's. Und dann sind wir fündig geworden in einer anderen Kinderklinik.
Und du hast dann eine spezielle Diät bekommen.
Mhm.
Du warst untergewichtig,
ja, ne?
Und hattest Schmerzen,
mhm,
immer wieder Toilettengang.
Mhm.
Hast du sowas wie eine gewisse Unbeschwertheit noch erlebt in deiner Grundschulzeit?
Ja, irgendwo schon, weil meine Eltern mir meine Hoffnung bewahrt haben, glaube ich, auch irgendwo. Also ich beschreibe das auch im Buch, dass ich meinen Eltern heute noch sehr dankbar bin, dass mir als Kind nie bewusst war manchmal, wie schwerwiegend diese Erkrankung ist. Und ich hatte auch eine jüngere Schwester, die hat das auch nicht so mitbekommen, vielleicht in dem Ausmaß.
Mhm.
Und dadurch hatte ich irgendwie schon so unbeschwerte Momente, wo ich mich auch dran erinnere, dass ich so ein bisschen Spaß hatte,
das
dass ich drauf war.
Das habe ich auch so gelesen, dass
ja,
deine Eltern trotz allem,
ja,
dir sowas vermittelt haben wie so eine natürliche,
mhm,
Unbekümmertheit, soweit es irgendwie geht,
ja. Ja.
Sodass du gar nicht das Gefühl hattest, oh, Katastrophenmodus die ganze,
mhm,
Zeit. Obwohl du ja einiges erlebt hast. Lass uns dem nochmal nachgehen. Du hast ein Jahr lang eine Magensonde bekommen,
mhm,
um eine spezielle Kost zu kriegen.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Das war so eine flüssige Nahrung, die hat mein Papa abends oft zubereitet und davon eben die Menge, die ich am Tag gebraucht habe, um auf meine Kalorien zu kommen. Und tagsüber hatte ich dann so Thermoskannen dabei und die Magensonde war eben in der Nase eingeführt und mit so einem Stöpsel befestigt. Und jedes Mal, wenn ich mich dann eben ja sondieren sollte, weil ich dann immer so Spritzen hatte, da konnte ich die Nahrung aufziehen. Und dann habe ich immer den Stöpsel weggemacht von der Magensonde und da dann eben die Nahrung rein. Und so habe ich mich dann das Jahr ernährt.
Und das war auch in der Schule so
genau,
und in deinem Alltag so?
Ja, in der
das
Schule.
Das heißt, du hast keinen Schokoriegel gegessen, kein Pausenbrot, nicht zum Meckes oder sonst wohin, sondern Magensonde.
Ja.
Warst du eine Außenseiterin?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich ein Stück weit eine Außenseiterin war. Ich hatte schon Freunde, die mir hier und da geholfen haben, aber es gab schon immer wieder, spätestens dann eben in der Pubertät, wo einfach sehr unterschiedliche Themen präsent waren, Konflikte. Und ich weiß auch, dass ich immer so das relativiert habe, weil ich immer wieder wusste, okay, die wissen es einfach nicht besser. Und ich glaube aber, dass ich da auch viel Schmerz zurückgesteckt habe, was ich dann später erst verarbeiten durfte.
Du hast eine Stammzellentherapie bekommen, eine Transplantation mit 17, also schon fortgeschrittenes Jugendalter, sage ich mal. Was war das Besondere an dieser Therapie? Welche Hoffnung hast du damit verbunden und welche Risiken gab es?
Ich wusste dadurch, dass Morbus Crohn, was eine chronische Erkrankung ist, ist die Hoffnung, die die Ärzte haben, eine Langzeitremission. Also, dass man irgendwie in einen Zustand kommt, wo man weniger Symptome hat und das für eine möglichst lange Zeit. Und ich hatte aber den Traum davon, geheilt zu sein. Ich wollte nicht nur irgendwie gut eingestellt sein mit einer Therapie. Und ich wusste, eine Stammzellentransplantation, das kennt man oft eben von Leukämie, aber das ist eigentlich auch für viele Immunschwächeerkrankungen so, man tauscht damit das Immunsystem aus.
Du kriegst ein neues Immunsystem,
ja,
ne?
Ganz genau, ja.
Und das war die Hoffnung, die sich damit verbunden hat, die
genau.
dann irgendwie auch erfüllt wurde.
Ja.
Aber es gab immense Risiken. Welche waren das oder sind das?
Ja. Also das eine Risiko war, dass man mit meinem Krankheitsbild eigentlich weltweit nur 5 andere Patienten hatte, bei denen das gemacht
Wahnsinn.
Wurde.
5? Weltweit?
Ja.
Also genau. Völliges Experimentierstadium eigentlich,
ja,
ne?
Ja, tatsächlich schon, ja. Und da war es so, dass manche eigentlich noch ein schlechteres Krankheitsbild hatten als davor und eine Person ist auch gestorben. Und das ist ja auch so, bei einer Chemotherapie, die man davor bekommt, ist das Risiko, dass wenn man ohne Immunsystem ist, man auch sterben kann. Und trotzdem, als ich davon gehört hat, hatte ich Hoffnung, weil ich wusste, das kann mir auch die Chance geben auf ein zweites Leben, was ich so nie haben kann mit einer anderen Therapie.
Ein Risiko, das mit dazu gehört, ist auch Darmverschluss und also dass der Darm auch geschädigt ist. Da ist manches bei dir auch eingetreten, ne?
Genau, also ich glaube, das war nicht ein Risiko, was total präsent war am Anfang. Das war eher was sich entwickelt hat. Und ich weiß auch, dass die Ärzte ganz, ganz oft so Aufklärung betrieben hatten. Ich meine, das war ein Jahr lang, wo ich jedes Mal neu gesagt habe, so, nein, ich möchte diese Therapie machen, ich möchte diese Stammzellentransplantation. Und als meine Ärzte auch im Austausch waren mit anderen Ärzten international, weiß ich auch, dass eigentlich 2 dagegen waren. Und der dritte hat gesagt, warum will sie das so unbedingt? Geht ihm nochmal auf die Schliche? Und ich weiß, dadurch sind wir in Konversationen gekommen, wo ich einfach nochmal klarer sagen durfte, ich glaube, das ist, wo meine Hoffnung drin ist und ich glaube auch berechtigt irgendwo.
Also es war auch ein Entscheidungsprozess mit den Ärzten zusammen.
Ja.
Die haben
ja.
das nicht so vorgegeben.
Ja.
So 3 Ärzte, eine Meinung,
ja, genau.
eher nicht, sondern ein Ringen.
Total.
Was ja aber auch unglaublich viel von dir gefordert hat oder von euch als Familie. Was ist jetzt der richtige Weg? Ihr seid ja keine Medizinexperten.
Ja. Ja, das stimmt.
Aber ihr habt es gewagt.
Ja.
Hattest du Angst zu sterben?
Nee, ich hatte nicht Angst zu sterben. Ich hatte eher nie Angst, richtig zu leben. Und ich wusste, mit der Lebensqualität, die ich habe, habe ich eigentlich nicht so viel zu verlieren. Und deswegen, ich glaube auch immer, Risiko und Chance ist in so einer Abwägung drin. So das Risiko nimmt immer ab, wo die Chance irgendwie viel, viel größer ist und man nicht so viel zu verlieren hat. Und ich glaube, das war einfach bei mir der Fall.
Du redest in deinem Buch auch von Situations, also Situations, die ziemlich scheiße sind, um das mal so zu sagen. Und du hast auch mit den Konsequenzen deiner Krankheit zu leben. Was waren solche Situationen?
Also ich lebe heute noch mit einem künstlichen Darmausgang, einem Stoma. Und in dem Kapitel Situations rede ich eben über die wortwörtlichen Scheißsituationen, die es einfach manchmal mit einem Beutel gibt, wo die Kacke quasi wortwörtlich reinläuft. Und ich weiß noch am Anfang, als ich diesen Beutel bekommen habe, da gab es einfach hier und da Patzer, wo ich nicht wusste, okay, wie ernähre ich mich, wie hält das Ding am besten. Und wenn man sich zu nah eincremt, dann löst sich das vielleicht in der Nacht. Und da weiß ich auch, da hatte ich oft unangenehme Situationen, wo dann in der Nacht irgendwie der Beutel geplatzt ist und dann lag ich in einem Bett voller Kacke und musste so erstmal lernen, damit umzugehen.
Und das Ganze zu bewältigen, du erzählst es mit
in so einer Ruhe. Man spürt so ein bisschen tatsächlich von Frieden, wenn du das erzählst.
Gut.
Und zugleich ist das was, wo man auch hadern kann. Nicht nur, dass das eine Mistsituation
Total.
Ist, sondern wo man sagt, hey, das liegt mir auf der Seele, ich will das nicht, ich will diesen Mist nicht haben in meinem Leben.
Ja, total. Also ich weiß auch noch, als ich davon gehört habe, dass es jetzt wirklich soweit ist, dass diese OP ansteht, das war immer wieder mal im Gespräch mit den Ärzten, da wusste ich auch, dass das mein größter Albtraum war. Also als junges Mädchen wollte ich das auf gar keinen Fall. Und heute sage ich, das hat mir eine Lebensqualität ermöglicht und ich lebe damit so, so gut, dass es mich selber überrascht, wie gut ich damit lebe und das auch gar nicht wahrnehme. Also zum Beispiel beim Daten von meinem heutigen Verlobten, weiß ich noch, da war das Thema plötzlich wieder so präsent, dass mir erst aufgefallen ist, wie unpräsent es sonst ist in meinem Leben.
Cool. Aber zugleich ist das ja so ein Thema. Also lass uns mal darüber reden. Jugendzeit, in die Jugendzeit gehören ganz andere Themen eigentlich als Krankheit, als Therapien und erst recht als irgendwelche Darmgeschichten.
Ja.
Und auch Jungs-Thema. Du hast mal geschrieben, oder ich habe das von dir gelesen, dass du mal gehört hast, ich lese das mal vor, dass jemand gesagt hat, du bist ja ganz hübsch, aber wäre schön, wenn du mehr auf den Rippen hättest, so in der Schule. Das ist ja eine tiefe Verletzung. Wie hast du das erlebt?
Stark ablehnend. Also ich glaube, dass ich Ablehnung von Menschen auch irgendwo, würde ich sagen, so stark erlebt habe generell. Nicht nur mit Jungs, sondern auch sonst mit Menschen. Ich habe mich, glaube ich, immer in so einer Parallelwelt wiedergefunden und habe aber damals einfach, weil ich in so einem Überlebensmodus mit dieser Krankheit war, gewusst, ich kann mich dem jetzt nicht widmen. Und ich glaube, irgendwo ist dann auch diese Lüge im Kopf entstanden, ich brauche keine Menschen. Also ich habe meine Familie, ich habe Jesus, ich brauche keine anderen Menschen. Und das hat einen Heilungsprozess nochmal danach gebraucht, wo ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel in meinem Herzen auch nochmal heilen musste. Nicht nur körperlich, sondern eben auch, ja, seelisch.
Wie bist du da rausgekommen? Also, dass du doch andere Menschen wieder in dein Leben gelassen hast und dich getraut hast, dich nicht einzuschließen mit all dem, die Welt da draußen und ich für mich in meiner Kammer, sondern offen rauszugehen, Buch zu schreiben, Gesicht zu zeigen, zu lachen und andere anzustecken und offen zu reden. Was war der Move, dass du das geschafft hast?
Ich glaube, dass das, was mir echt geholfen hat, meine Familie war. Also ich glaube, meine Familie hat mich schon immer als Kind ermutigt, auch Emotionen freien Raum zu geben, offen darüber zu reden, was ich gerade auch fühle und empfinde. Ich weiß noch, die waren manchmal wütender als ich auf die Reaktion von manchen Menschen als ich und haben so gemerkt, okay, ich glaube, da steckt sie ein bisschen was so zur Seite zurück. Und aber so ein Weg, der mir wirklich geholfen hat, damit umzugehen, war, dass ich dann nach meinem Abi hatte ich Monate, wo ich wirklich psychotherapeutisch Gespräche geführt habe mit einer Psychologin, die mir geholfen hat, einfach Dinge nochmal zu reflektieren und alten Ballast loszuwerden. Und parallel hatte ich da einfach das Gefühl, dass Gott mir da auch so Lügen aufgezeigt hat. Und auch noch Lügen, aber wo ich sagen würde, dass der Feind auch manchmal schlau ist und wir länger damit zu tun haben. Also ich glaube auch heute noch in Beziehung, manchmal erlebe ich das mit meinem Verlobten, dass ich auch denke, okay, irgendwie versuche ich hier gerade, glaube ich, wieder alleine zu kämpfen und dann weiß er schon Bescheid, wie äußert sich das vielleicht und lädt mich da wieder ein, in Gemeinschaft zu treten.
Also wenn du das so erzählst, glaube ich, entdecken jetzt alle, die dir zuhören, auch was von sich selber darin, weil wir uns immer wieder selber einschließen und nicht offen sind und so eine Ehrlichkeit zu haben oder immer wieder neu zu finden, das ist ja eine Lebensherausforderung.
Ja.
Lass noch mal kurz zurückfragen, wie war das, als du dich zum ersten Mal verliebt hast zum Beispiel und dann aber diese Handicaps hattest? Wie ging es dir da?
Meinst du jetzt das erste Mal, wo ich einen Crush hatte oder jetzt die Beziehung, in der
Erzähl mal vom Crush.
Okay, ich glaube, da war ich in einer Phase lustigerweise, weil ich mir nicht erklären kann, wie die Zusammenhänge sind, aber da ging es mir körperlich ein bisschen besser. Also ich war ein bisschen anders unterwegs und habe diesen Jungen kennengelernt und war so total verknallt in den. Und ich glaube, da hatte ich so 7 Monate, wo ich dann auch mit dem in einer Beziehung war, so auch eine rebellische Phase. Also wo ich mich selber nochmal ausprobiert habe, wo ich selber irgendwie Sachen machen durfte, Entscheidungen treffen, die ich davor einfach nicht so treffen konnte.
Rebecca, die Rebellin.
Ja, irgendwo schon, ja. Ja, und ich glaube auch, darüber könnte man wahrscheinlich ein ganzes zweites Buch schreiben, über die Erfahrungen. Aber ja, da war ich aber auch teilweise sehr unglücklich, weil ich auch weiß, dass die Beziehung nicht so gesund war für mich.
Die ist dann zu Ende gegangen und du hast jetzt schon länger einen Freund, mit dem du verlobt bist, noch gar nicht so ganz lange.
Ja.
Und die Beziehung hat dich aber auch verändert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Kannst du das beschreiben, in welcher Weise?
Ich glaube, es hat mich verändert, indem ich manchmal ein bisschen mir bewusster bin, das Leben ist auch ein Prozess. Und es gibt Dinge, die kannst du alleine, so viel du willst, aufarbeiten und dich da um Heilung auch bemühen, wenn es um Herzensprozesse gibt. Wenn eine andere Person nochmal mit reinkommt, wird man einfach anders geschliffen. Und ich weiß noch, dass mir das am Anfang manchmal ein bisschen Angst gemacht hat. Und mein Freund, der Daniel, aber so gut manchmal damit umgegangen ist und hat auch gesagt so, hey, wenn Eisen schleift, dann fliegen auch mal die Funken. Und ich weiß noch, dass das so meine Vorstellungen gesprengt hat, von all den Dingen, wonach ich, glaube ich, manchmal gestrebt habe. Ich glaube, ich wollte mich immer so perfekt vorbereiten. Und ich glaube, Gott hat mir manchmal gezeigt, genauso wie in der Krankheitsgeschichte, es ist nicht immer alles so geradlinig und trotzdem kommt er zum Ziel.
Also die Funken fliegen manchmal bei euch?
Ja, schon manchmal.
Okay. Ja, ich bohr da jetzt mal nicht näher nach. Aber ich will mal fragen, du erzählst jetzt schon immer wieder von Gott. Das fließt bei dir so selbstverständlich mit ein. Mhm. Wer jetzt weniger an Gott glaubt, mag vielleicht ein bisschen irritiert sein und sagen, okay, sie muss ziemlich religiös sein. Mhm. Stimmt ja auch, du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mhm. Jetzt erlebst du diese Krankheitsgeschichte und glaubst eigentlich an einen Gott, der Wunder tut. Zumindest liest man, also das weiß man so von Jesus, der hat Kranke geheilt. Da war ein Gelähmter, der ist wieder gelaufen.
Ja.
Aber die Rebecca, die sitzt da in ihrem Bett mit ihrem Darmausgang und wird nicht geheilt. Mhm. Ist doch ein Widerspruch.
Ich frage mich manchmal, ob es ein Widerspruch ist oder einfach eine Spannung, die wir Menschen manchmal gar nicht so gut aushalten können. Also ich glaube, wenn ich auf die Zeiten manchmal zurückschaue, weiß ich ganz genau, Jesus war in diesen Zeiten genauso bei mir. Und ich finde auch, dass es Bibelgeschichten gibt, zum Beispiel mit Lazarus, das ist einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel.
Lazarus ist einer, der ist gestorben.
Genau,
war ein Freund
richtig.
Von Jesus,
ja.
War begraben.
Mhm. Und Jesus kommt zu den Schwestern von Lazarus hin und eine arbeitet eher so auf so eine Verstandsebene, wo Gott dann auch eher mit so einer Verstandsebene, würde ich jetzt sagen, reagiert. Und die andere ist total zu Tode betrübt, emotional weint und Jesus nimmt sich die Zeit, um mit ihr zu weinen, obwohl er weiß, hey, ein paar Minuten oder was auch immer, weiß jetzt nicht, wie die Zeitfolge ist, aber irgendwann wird Lazarus wieder auferstehen, weil dafür bin ich gerade hier. Und das finde ich so schön, dass Gott eigentlich so inmitten der Spannung lebt und sich Zeit nimmt, uns in unseren Prozessen zu begegnen und dort abzuholen, um dort auch zu wirken und sich zu offenbaren.
Ist das eine Erfahrung, die du beschreibst, dass Gott bei dir war? Ist das so? Hast du dich von Gott nicht verlassen gefühlt?
Ich glaube, ich hatte einen Moment auf jeden Fall und auch mehrere Momente, wo ich nichts verstanden habe und wütend war auf Gott. Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch in meiner Teenie-Zeit, boah, ich weiß noch, wie oft ich darauf gehofft habe, so jetzt ist der Moment. Oder ich habe gelesen in der Bibel, ah ja, 7 Jahre Krankheit, dann kam das 7. Jahr und ich war so, oh ja, jetzt ist mein Jahr gekommen, der ist Jahr der Heilung. Mhm. Und ich habe immer eine Formel gesucht. Und ich glaube, dass das auch irgendwo menschlich ist und Gott das auch weiß. Aber ich glaube, dass er manchmal Vorstellungen einfach sprengen möchte. Und deswegen wollte ich dieses Buch auch schreiben als Ermutigung, Gott heilt, aber manchmal eben auch anders, als wir denken.
Er passt nicht in die Zauberformeln, die wir so haben. 7 Jahre oder so.
Genau.
Mhm. Und da ist auch die Wut da.
Ja,
so,
genau.
Also
ja.
Wut vor dem Wunder und dieses Aushalten gehört ganz bestimmt dazu.
Total.
Frieden, Ruhe in Frieden, bevor du stirbst, heißt dein Buchtitel. Rest in Peace, sagt man eigentlich bei einer Beerdigung.
Ja.
Wie bist du auf diesen Buchtitel gekommen?
Jetzt, wo wir über Wut geredet haben, ist das eigentlich so ein passender Moment. Ich war wütend in der Klinik. Ich hatte mein Bachelorstudium gerade angefangen und bin ins 4. Semester gekommen.
Psychologie,
ne? Genau, Psychologie. Und ich weiß noch, ich hatte da eine OP hinter mir. Die sollte eigentlich, ja, war eine intensivere OP, aber ich sollte so rauskommen, dass ich zum Semesterstart wieder anfangen kann. Und leider lief alles ganz anders. Und dann hatte ich 5 OPs statt eine, war zum 2. Mal in der Klinik und ich war so frustriert und wütend. Genau, heute lache ich drüber, weil ich mir denke, okay, krass, Gott hat dein Leben gerettet, aber über den Semesterstart habe ich mir Sorgen gemacht.
Aber die Wut kann man sich vorstellen.
Genau, und die Wut war trotzdem total präsent. Und irgendwann hatte ich so wahrgenommen, wie wenn Gott so zu mir sagt, Rebecca, ich möchte, dass du ruhst. Und ich hatte so instinktiv geantwortet, weil das so gar nicht zu meinen wütenden Gedanken gepasst hat. So, Gott, was meinst du? Also ich bin zu Bettruhe gezwungen, ich kann nur ruhen. Und ich glaube, Gott wusste ganz genau in dem Moment irgendwie so, wir warten mal ab, gleich
Du redest
real.
Jetzt von Gott, aber das ist ein Gedanke, eine Idee.
Ja, das ist auch wichtig zu sagen.
Ja.
Also ich glaube, Gott spricht zu uns durch Gedanken. Und der Gedanke war so random, wie man so schön sagt. Also hat einfach nicht zu meinen Gedanken in dem Moment gepasst, dass ich eben wahrnehme, hey, vielleicht war das Gott in der Situation. Deswegen spreche ich da von Gott, aber ja, um es auch so zu sagen, sonst, genau, es war ein Gedanke.
So, du hörst also das, du solltest ruhen, aber du ruhst ja die ganze Zeit.
Genau, und dann habe ich instinktiv so geantwortet auf diesen Gedanken, Gott, ich weiß nicht, was du meinst, ich bin hier zur Bettruhe gezwungen. Und irgendwann wurde mir aber klar, nee, ich habe nicht geruht, ich habe erduldet. Ich war total innerlich getrieben und ich hatte überhaupt gar keinen Frieden so. Und dann war ich irgendwann später auf Social Media und irgendein Promi ist verstorben und da stand dann überall Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace. Und da ist dann eben dieser Gedanke gefallen, Rebecca, ich möchte, dass du in Frieden ruhst, bevor du stirbst, denn in Frieden zu ruhen ist etwas, was den Lebenden und nicht den Toten gilt.
Das ist eine ganz starke Aussage.
Ja.
Frieden ist ja auch so ein, ich finde, eine große Sehnsucht. Mhm. Also Frieden zu finden, eine Lebenszufriedenheit mit sich selber, mit der eigenen Geschichte, mit anderen Menschen und ich sag mal mit dem Großen und Ganzen, mit Gott oder manche sagen mit dem Universum, einfach mit der gesamten Existenz. Wie findet ein Mensch zu innerem Frieden?
Ich weiß, ich erwähne Gott sehr viel, aber ich glaube tatsächlich, dass es fast in einer Welt, wo so viele Krisen und Kriege persönliche Herausforderungen sind, dass es gar nicht richtig möglich ist, glaube ich, zu einem Friedenszustand zu finden ohne Gott. Ich glaube auch, dass deswegen Jesus tatsächlich sagt, so, hey, ich bin der Friedefürst, der gekommen ist auf diese Welt, um was anderes zu ermöglichen, was dann nicht abhängt.
Jetzt pass auf, Rebecca, jetzt bin ich, du bist Psychologin.
Ja.
Ich komme jetzt mal in deine Beratungspraxis. Ja. Mhm. Ich bin völliger Atheist. Ja? Ich habe keine Ahnung und will von Gott auch gar nichts wissen. Ich will von dir einen psychologischen Rat bekommen. Wie finde ich so Frieden, weil ich unruhig bin, weil ich einen Hass habe auf das Schicksal und auf die Geschichte und vielleicht sogar auf andere Menschen.
Ja.
Was sagst du dann?
Ich würde fragen, was hast du denn bisher schon probiert oder was haben Sie bisher schon versucht, um Frieden zu finden?
Boah, dann sage ich, ich weiß auch nicht. Also ich trinke ab und zu ein Bier, gelegentlich vielleicht eins zu viel oder so. Ich versuche irgendwie zu laufen, um das Ganze wegzukriegen. Aber hey, ich krieg's nicht weg. Ich krieg's nicht weggesoffen und nicht weggelaufen.
Das kann ich gut verstehen, dass man das irgendwie in anderen Dingen versucht so zu finden. Ich finde interessant, dass Sie das gerade auch so sagen, was bisher nicht so erfolgreich ist. Was verstehen Sie denn unter Frieden? Also was würden Sie sagen, was Sie suchen?
Das Podcastgespräch kippt jetzt in die Therapiesitzung.
Genau, aber ich glaube, ich würde ganz viele Fragen stellen.
Du fragst nach.
Ja, ich würde Fragen stellen.
Ja, und dann komme ich eigentlich nur dazu zu sagen, ja okay, ich bin da irgendwie hilflos. Ich suche nach Antworten von dir, aber du gibst die gar nicht.
Ja, nee. Ich glaube auch, dass es in Beratung nicht meine Aufgabe ist. Ich glaube, dass es natürlich, ich leidenschaftlicher Christ bin, dass ich glaube, hey, dass da ein Schatz drinnen steckt, den ich unbedingt weitergeben möchte, dass es ein Geschenk ist und das möchte ich mit anderen teilen. Aber in der Beratung weiß ich auch, da sind unterschiedliche Menschen und wahrscheinlich auch gerade ganz, ganz viele unterschiedliche Zuhörer. Und weil ich aber nicht jedem gerade individuell Fragen stellen kann, wer wie wo ist, kann ich nur die Einladung mitgeben, dass ich glaube, Gott lädt ein, auch Frieden in ihm zu finden.
Und vielleicht ist es ja irgendwie auch so, dass man nicht selber Gott findet, sondern von Gott gefunden werden muss.
Absolut.
Oder das kommt zumindest auch zusammen.
Ja.
Rebecca, es gibt in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Es gibt hier Lose zu ziehen gegen die Hoffnungslosigkeit. Da steht ein Glas vor dir. Zieh es mal zu dir her. Und die Bitte ist, zieh mal ein Los heraus, Farbe deiner Wahl.
Okay.
Lies vor, was draufsteht, einfach die Schnur da wegschieben und dann kommentiere es. Ich bin gespannt.
Okay. Die Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Francis Bacon.
Sehr nett, kulinarisch.
Spannend.
Hoffnung, ein gutes Frühstück
für
den Tag. Aber am Ende des Tages sollte man vielleicht mehr auf Leistung setzen oder was geschafft haben.
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade, ich hänge so ein bisschen bei dem Punkt, warum ist es ein schlechtes Abendbrot? Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja diesen Quote auch oder diesen Spruch so, in Sonnenuntergängen findet man ganz viel Hoffnung, weil man weiß, morgen wird die Sonne wieder aufgehen.
Stimmt eigentlich. Es ist so eine Abendstimmung, die wir oft mit Hoffnung verbinden. So.
Ja.
Wenn es dunkel wird, es wird wieder hell werden. Francis Bacon sagt das andersrum.
Ja.
Zum Start in den Tag, wo du was tun musst, brauchst du Hoffnung, sonst packst du nichts an.
Ja.
Und am Ende ist es gut, wenn du mit dem, was du gemacht hast, im Reinen bist. Ist vielleicht dann doch auch am Abend ein bisschen hoffnungslos.
Ja,
Aber am Morgen schon wichtig.
Mhm. Doch.
Wenn du morgens aufstehst, jetzt bist du Psychologin. Du hast den Master gemacht, hast studiert an der Uni in München. Mit welcher Hoffnung startest du in den Tag? Was willst du erreichen in einem Arbeitstag?
Menschen begegnen, sie dort abholen, wo sie sind. Und auch, ja, einfach helfen, sie ermutigen. Gar nicht immer unbedingt die Situation lösen. Ich glaube, das durfte ich lernen, da die Spannung ein bisschen auszuhalten, nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt die Antwort geben, sondern ihnen hauptsächlich erstmal zu begegnen und da auch Raum zu schaffen für. Weil ich glaube, wir sind oft so busy unterwegs, da geht das manchmal oft unter.
Und so wie du es gerade bei mir schon angedeutet hast, so in Beratungsgesprächen so ein bisschen Raum zu geben, nicht antworten. Ja. Was hat dich an der Psychologie fasziniert, dass du das studiert hast?
Mich haben immer schon Menschen fasziniert. Und ich glaube, ich hatte damals am Anfang nicht den Drang zu studieren, aber wenn ich irgendwas studieren wollte, dann war es irgendwie dadurch Psychologie, weil ich das einfach irgendwie interessant fand, so etwas über den Menschen zu lernen, auch nochmal die Hintergründe besser zu verstehen, wie komplex wir auch geschaffen sind. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, so war ich unsicher, soll ich das Studium jetzt weiterführen, soll ich das aufgeben? Und ich habe gemerkt, wie Gott mir durch die Bibel auch gezeigt hat, dass Jesus immer wieder Menschen begegnet ist. Und jetzt kennt er natürlich Menschen nochmal ganz anders, weil er gleichzeitig Gott ist. Aber das hat mich ermutigt, auch da zu sehen in der Psychologie. Ich glaube, Gott möchte das nutzen. Ich glaube, weil Gott weiß ganz genau, wie komplex wir geschaffen sind. Und ich durfte ganz viel Gnade auch durch das Psychologiestudium lernen.
Weil du Menschen und Menschsein ein bisschen besser verstanden hast. Du bist auch in der christlichen Jugendarbeit tätig, bist in einer freien evangelischen Gemeinde und machst da Jugendarbeit. Was motiviert dich, Menschen zu begleiten, gerade junge Leute?
Ich glaube, ich habe so einen Glaubenssatz über Menschen, dass das nicht Zufall ist, dass sie einfach in der Zeit leben, in der sie geschaffen sind. Ich glaube wirklich, dass Gott sich was dabei gedacht hat, wie er uns Menschen geschaffen hat und auch jeden ganz individuell. Und ich möchte Menschen dort begleiten und ermutigen, das wahrzunehmen, dass in denen so viel Potenzial steckt, dass es nicht irgendwie diese Vergleiche braucht oder dieses schon, oh, ich will dort drüben sein, sondern dass Gott wirklich Geschichte schreibt, wie ich schon zu Beginn auch gesagt habe, jetzt gerade, wo Menschen stecken. Und ich glaube auch, dass die nächste Generation oft in vielen Mündern viele Herausforderungen mit sich bringt, aber ich sehe da drin so eine Chance, weil die hinterfragen richtig, die wollen die Wahrheit wissen und die erproben auch das, was bisher, glaube ich, so gelebt wurde und auch an Ideen und Vorstellungen da ist in der Welt. Und deswegen habe ich auch ganz viel Hoffnung für die nächste Generation, was die so reißen werden, was sie machen werden, wie die sich weiterentwickeln.
Welche Träume hast du selber für dein Leben?
Puh, ich glaube, immer besser in Frieden zu ruhen, bevor ich sterbe. Also es nicht nur weiterzugeben, sondern echt zu leben. Und da aus Gottes Kraft das zu tun, was er in dem Moment einfach in der Situation, wo ich bin, auf dem Herzen hat, das immer wieder besser zu verstehen, weiterzugeben und Leute dort zu ermutigen.
Rebecca, zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch drei Satzanfänge, die ich dich bitte zu vollenden.
Ja.
Erster Satz, wenn ich zurückdenke an meine Krankenhausaufenthalte, dann empfinde ich
manchmal noch Trauer.
Wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist das,
dass es Hoffnung gibt.
Eine Hoffnung, die dich trägt.
Mhm.
Und zum Schluss noch, was ich anderen Menschen weitergeben will, ist vor allem,
dass Jesus noch nicht fertig ist mit deiner Geschichte, bis du gestorben bist, aber auch dann geht's erst richtig los.
Danke dir für die Einblicke in deine Geschichte und in dein Herz und deinen Besuch hier bei Hoffnungsmensch. Du bist einer. Das ist schön zu sehen und zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Gottes Segen.
Vielen Dank.
Tja, und genau das wünsche ich euch auch. Gottes Segen, eine Hoffnung, die euch trägt und einen Frieden im Herzen. Und wenn ihr mehr Infos und Inspiration sucht, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Dort gibt es mehr zu hören und zu sehen, übrigens auch zu lesen. Das Buch zu diesem Podcast natürlich mit dem Titel Hoffnungsmensch. Und wenn ihr mögt, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Das freut uns natürlich. Und damit wünsche ich euch ein Stück Himmel im Herzen. Und ihr wisst schon, viel Freude beim Weltverändern.